Der folgende Spruch ist gerichtet an den Landgrafen Hermann von Thüringen, der Burg in Eisenach. Der in den Ohren siehe ich von Ungesüchte sie, ein Spruch wird sie nicht wundern, wieder mit einer kritischen Note, wir wissen ja, wie gerne Walter kritisiert. Fischer Nummer 63. Wer in den Ohren siech ist oder krank im Haupt, der meide ja Thüringens Hof, wenn er mir glaubt. Käm er dahin, er würde ganz betöret. Ich drang so lange zu, dass ich nicht mehr vermag. Ein Zug fährt ein anderer aus, so Nacht als Tag. Ein Wunder ist's, dass da noch jemand höret. Der Landgraf hat so milden Mut, dass er mit stolzen Helden, was er hat, vertut, davon ein jeder wohl als Kämpe stände. Mir ist sein hohes Tun wohl kund, und gält ein Fuder guten Weines 1000 Pfund, doch niemand leer des Ritters Becher fände. Also konsequent ist das ja nicht gerade. Hier rühmt er einerseits, was er bei anderen tadelt, nämlich ein ungeheures Maß an Großzügigkeit, aber diese Großzügigkeit verführt offenbar den Landgrafen Hermann dazu, ein wüstes Treiben an seinem Hof zu dulden. Wann kommt er da? Des war, er wird ertöret. Kommt einer dahin? Kann er sicher sein? Des war, er wird ertöret. Das hat Simrock vollkommen unsinnig übersetzt mit betöret. Ertöret heißt taub werden, töricht, derrisch heute noch im Bayerischen, heißt taub. Also er wird taub, denn er, Walter, will ja gerade den tosenden Lärm dort kritisieren, indem er ihn schildert. Und nun kommt nochmal, ich han gedrungen, uns ich nicht mehr dringen mag. Man muss wissen, dass dringen ein Terminus technicus der höfischen Konvention ist, jubelnd andrängen und begrüßen. Wir kennen ja diese Sitte mit kleinen wedelnden Papierfähnchen rechts und links der Straße vom oder zum Flughafen, sogar noch aus unserer Gegenwart. Also dringen heißt das. Das hat er gemacht. Ein Zug fährt ein. Bei Walter heißt das, ein Schar fährt. Us du ander in Nacht und de Tag. Der nächste Spruch an Hermann, der atmet nun eine behagliche Geborgenheit ein oder aus, wie man sie sonst bei Walter vergeblich sucht und wie auch er sie sonst vergeblich gesucht zu haben scheint. Ich bin des milden Landgrafen Ingesinde. Immer wieder das Stichwort mild, des großzügigen Landgrafen. Zu dessen Gesinde gehöre ich. Nummer 64 in der Fischerausgabe. Ich bin des milden Landgrafen Ingesinde. Ich halte es so, dass man mich immer bei den Besten finde. Die anderen Fürsten alle sind wohl mild, jedoch so Städte sind sie's nicht. Er war es einst und ist es noch. Drum kann er besser als die anderen mild gebaren. Er ist im Launenwechsel unerfahren. Wer heuer prunkt und ist doch übers Jahr so karg als je, des Lob ergrünt und falbet wieder gleich dem Klee. Thüringens Blume scheinet durch den Schnee. Sommer und Winter blüht sein Lob wie in den ersten Jahren. Nun ein Spruch Herzog Ludwig dem I. von Bayern zugeeignet. Über Herzog Ludwig äußert sich Walter sonst nicht. Auch nicht, als der Herzog dann eine bedeutende Rolle in der Reichspolitik spielt. Denn nach der Ermordung des Gubernators und Erzbischofs Engelbernd, da wird er, Ludwig, zum Reichsverweser ernannt. Der Spruch Mirhart ein Liert von Franken, Fischer Nummer 65. Es beginnt nun schon mit der ersten Zeile. Mir hat ein Liert von Franken. Hat ihm der Markgraf Dietrich von Meißen ein Lied mitgebracht aus Franken? Warum denn wohl? Zwei Handschriften sagen Liert. Das kann man schwer verstehen. Eine Handschrift A, die dritte, sagt Liercht. Aber auch das ist ja schwer zu verstehen. Warum soll ihm der Markgraf Dietrich von Meißen aus Franken ein Licht eine Kerze, eine Fackel mitbringen. Also wir müssen das leider unentschieden und ungeklärt lassen. Mir hat ein Licht oder Lied von Franken der stolze Meißner mitgebracht, der Markgraf Dietrich von Meißen. Das gibt mir Ludwig eigen. Ich kann es ihm nicht danken, so schön, als er mich hat bedacht. Ich muss mich tief ihm neigen. Könnt ich, was jemand Gutes kann, das teilt ich mit dem werten Mann, durch den ich solchen Preis gewann. Gott mög auch seinen mehren, ihm fließe Segensüberfluss. Kein Wild vermeide seinen Schuss, seines Hundes Lauf, seines Hornes Gruß. Erhall ihm und erschall ihm stets nach Ehren. Also ganz offenbar hat der Herzog Ludwig sein Jagdrecht mit großer Wonne ausgeübt und mit Jagdhörnern auch. Das eigentliche Adelsvergnügen, insbesondere wenn es um das Hochwild ging. Der Segenswunsch könnte ja fast formelhaft sein. Zur fließ im allerselden Fluss. Ihm fließe das Glück der Selde unmäßig zu, zur fließ im allerselden Fluss. Und dann nicht wildes Miede sehnen Schuss, sinds Hundeslauf, sinds Hornes Duss, erhell im und erschell im, woll nach Ehren. Damit nehmen wir Abschied, zwar nicht von dem politischen Dichter, dem begegnen wir wieder in späten Liedern, wohl aber von den politischen Sprüchen und widmen uns jetzt Sprüchen, die es zu tun haben mit Lebensweisheit, Lebenserfahrung, Begegnung, Gnomik. Also zu tun haben mit jener Materie, die eigentlich und ursprünglich die Materie der Gattung Spruchdichtung ist, wie die Fahrenden sie getrieben haben und betrieben haben. Konzentrierte Aussage allgemeingültigen Inhaltes. Vom persönlichen Fortschreiten zum Allgemeinen, vom Allgemeinen aus wiederum das Persönliche beleuchtend. So auch hier in dem Spruch, Liedspruch, Sangspruch, Niermann kann mit Gärten. Nummer 66 in der Fischer-Ausgabe. Wir haben schon bei den Liedern der Mädchenliederphase feststellen können, wie viel Walter gelernt hat von dem technischen Kunstvermögen der mittellateinischen Lyrik, der mittellateinischen Poesie. Das lernten wir unsererseits kennen im Vokalspiel zum Beispiel, in der Technik der Beschreibung. Und hier nun wieder ein Beispiel. Wir haben, ich muss das voraussagen, sonst hören Sie es nicht richtig, die Form des Palindroms vor uns, also eines Strophenbaus, der kongruent angeordnet ist, wie eine Klexographie. Man geht eben die Schritte wieder zurück, die man vorwärts gegangen ist. So mag vielleicht auch der Gruppentanz oder eine alte Reigenform Vorbild solcher poetischen Muster sein. Und wieder erweist sich, dass Walter die Form technisch so souverän meistert, dass sie nicht ein in sich selbst gefälliges Kunststück wird, sondern als Kunststück Stoff und Inhalt sorgfältig ausbalanciert. Niermann kann mit Gärten Kindeszucht behärten. Nummer 66 in der Fischer-Ausgabe. Nimmer wird's gelingen, Zucht mit Ruten zwingen. Wer zu Ehren kommen mag, dem gilt Wort so viel als Schlag. Dem gilt Wort so viel als Schlag, wer zu Ehren kommen mag, Zucht mit Ruten zwingen, nimmer wird's gelingen. Mittelhochdeutsch. Niemand kann mit Gärten Kindeszucht behärten. Denn man zu Ehren bringen mag, dem ist ein Wort als ein Schlag. Dem ist ein Wort als ein Schlag, denn man zu Ehren bringen mag, Kindeszucht behärten. Niemand kann mit Gärten. Hütet eure Zungen. Das geziemt den Jungen. Schiebt den Riegel vor die Tür, lasst kein böses Wort herfür. Lasst kein böses Wort herfür, schiebt den Riegel vor die Tür. Das geziemt den Jungen, hütet eure Zungen. Hürtend über Zungen, das zimmt wohl den Jungen. Stoß den Riegel für die Tür, lag kein böse Wort dafür. Lag kein böse Wort dafür, stoß den Riegel für die Tür. Das zimmt wohl den Jungen, hürtend über Zungen. Hütet eure Augen, die zu Mustern taugen, solche Sitten lasst sie sehen, alle Bösen übergehen. Alle Bösen übergehen, lasst die solche Sitten sehen, die zu Mustern taugen, hütet eure Augen. Hütend über Augen, offenbaren Taugen, lernt sie gute Sitte spähen und ihr Bösen übersähen. Und ihr Bösen übersähen, lernt sie gute Sitte spähen, offenbaren Taugen, hütend über Augen. Hütet wohl der Ohren, oder ihr seid Toren. Böse Reden nehmt nicht auf, Schande käm euch in den Kauf. Schande käm euch in den Kauf, böse Reden nehmt nicht auf, oder ihr seid Toren, hütet wohl der Ohren. Hürtend woll der Ohren, oder irr sind Toren. Lahnt ihr böse Wort darin, das Gun ehret ü den Sinn, das Gun ehret ü den Sinn, lahnt ihr böse Wort darin, oder irr sind Toren, hürtend woll der Ohren. Und nun die Summe. Hütet wohl der Dreien, leider allzu Freien. Zungen, Augen, Ohren sind zuchtlos oft für Ehre blind. Zuchtlos oft für Ehre blind, Zungen, Augen, Ohren sind leider allzu Freien. Hütet wohl der Dreien. Hütend woll der Drier, leider allzu Frier. Zungen, Augen, Ohren sind dicke Schalkhaft zu Ehren blind. Dicke Schalkhaft zu Ehren blind, Zungen, Augen, Ohren sind leider allzu Frier, hürtend woll der Drier. Also, diese schöne Echoform geht ja, wie Sie wissen, auf die Fundamentalforderung aller Pädagogik aus, die in unserer Zeit bis zum Überdruss verbreitet ist durch die alberne Gruppe von den drei Affen. Sehr viel intensiver dem persönlichen Bereich der Begegnung als dem Allgemeinen der Lebensweisheit ist der folgende Spruch verpflichtet, der Tegernsee-Spruch. Man seid mir ihr von Tegernsee. Nummer 67 in der Ausgabe des Fischertaschenbuchs. Um es vorwegzunehmen, der allgemeine Tenor des Gedichtes ist ebenso klar wie der besondere Anlass unklar bleibt. Es wird aber richtig sein, daran zu erinnern, dass die Kapitel 53 und 61 der Regula Benedicti den Klöstern zur Pflicht macht, Gäste und reisende Mönche aufzunehmen. Das war nun auch der Fall bei unserem Walter. Und er beschwert sich. Man nannte stets mir Tegernsee als Haus, das gastlich offen steh. Ich ritt dahin, wohl eine Meile von dem Wege. Ich bin ein wunderlicher Mann, dass ich mich selbst nicht leiten kann und so viel Glauben stets zu fremdem Volke hege. Ich schelt es nicht, doch Gnade Gott uns beiden. Ich nahm da Wasser, also nasser musste ich von des Mönches Tische scheiden. Also Beschwerde über das große, reiche Kloster Tegernsee und seine Mönche und natürlich vor allem seinen Abt, wohl mangelnder Gastfreundschaft halber. Es geht also wieder, wie fast immer in diesen Sprüchen persönlicher Art, um die Milde. Aber das Besondere, die Bedeutung des Wassernehmen, das ist uns bisher zu verstehen nicht gelungen. Die Deutungsversuche sind natürlich üppig gesprossen, und sie sprießen immer noch, obwohl keiner von ihnen oder weil keiner von ihnen wirklich überzeugt. Man kann also vermuten, er bekam da nur Wasser anstelle des erhofften Weines und fühlt sich deswegen nass. Oder es könnte die Pointe des Spruches darin bestehen, dass Walter vor der Mahlzeit schon wieder herausgebeten wurde, lediglich beschenkt mit gewaschenen Händen, mit nassen Händen und leerem Magen. Also musste er gehen und nicht mal ein Handtuch zum Abtrocknen hatte man ihm gereicht. Aber ich denke doch, das Verständnis dieses Spruchs hängt an einem uns nicht aufgeschlüsselten Terminus, an einer Formel und ihrer spezifischen Bedeutung, die wir nicht wissen. Der Mönch in der letzten Zeile ist eine Unverschämtheit, ist gewiss als Beleidigung des Abtes gemeint. Eine bewusste Herabsetzung des hochadligen Herrn. Ich sag's nochmal mittelhochdeutsch. Man seid mir ihr von Tegernsee, wir woll das Hus mit Ehren steh. da kehrt ich mehr dann eine Miele von der Straße. Ich bin ein wunderlicher Mann, dass ich mich selben nicht entkannt verstahn und mich so viel an fremde Lüte lasse. Ich schilt es nicht, wann Gott genaht uns beiden. Ich nahm da Wasser, also nasser, musst ich von des Münches Tische scheiden. Die beiden sogenannten Atze-Sprüche. Die reflektieren wohl am lebhaftesten ein peinliches und ärgerliches Ereignis aus Walters persönlichem Lebensumkreis. Aber sie sind über den privaten Rahmen hinaus interessant und exemplarisch, weil sie sich wieder einmal das Persönliche konzentriert auf den empfindlichsten Punkt in Walters Existenz, sein soziales Selbstbewusstsein, seine gesellschaftliche Selbsteinschätzung, sein hypochondrisches Bedürfnis, sich gesellschaftsfähig zu erweisen, seine von neurotischen Zügen offenbar nicht freie Methode, sich gesellschaftlich aufzuwerten. Und zwar geht es offenbar um einen ganz konkreten Rechtsfall. Einen Zwischenfall, der zivilrechtliche Folgen hat und auf dem Wege der Privatklage geschlichtet worden ist. Mithilfe des Richtwortes, des Gerichtsherrn, das ist der Landgraf Hermann von Thüringen. Geschlichtet nicht zur Zufriedenheit des Klägers, das war Walter. Mirhard, Herr Gerhard Atz, ein Pferd. Fischerausgabe Nummer 68. Mir hat Herr Gerhard Atz ein Pferd zu Eisenach erschossen. Der Herr, in dessen Dienst wir stehen, soll unser Richter sein. Es war wohl an 3 Marken wert. Doch hört, mit welchen Possen nun, da es soll ans Zahlen gehen, der Schalk sich will befreien. Er macht ein großes Wesen, es sei mein Pferd erlesen, dem Ross verwandt gewesen, das ihm den Finger habe, zerbissen, unbescheiden. Ich will es hoch beeiden, dass fremd sich diese beiden. Ist niemand, der mir stabe? Also, Pferd und Ross werden hier gegenübergestellt. Das Pferd ist ein Reitpferd, das Ross ist ein Streitross oder Wagenpferd. Und nun also, Gerhard Atze behauptet, ein Ross, das Walter gehört, habe ihm den Finger abgebissen, während Walter sagt, das war gar nicht mein Ross, sondern ich bin ja Besitzer eines Pferdes. Die haben gar nichts miteinander zu tun, diese beiden Tiere. Ist denn da keiner, der mir stabe, das heißt den Eid formuliere und vorsage? Herr Atze ist nun keine Bilderbuchfigur, sondern er ist ein vornehmer Ritter am Thüringer Hof, urkundlich bezeugt. Beide Männer, beide Herren, Walter wie Gerhard Atze, stehen also im Dienste des Landgrafen Hermann. Dieser ist mithin beider Fogget, beider Gerichtsherr. Und natürlich ist interessant die Frage, ob Walter seinen Prozess gewonnen hat. Gottlob haben wir einen zweiten Spruch, der uns darauf eine Antwort gibt. Die Antwort lautet, er hat verloren. Rietze hoffe, Dietrich. Nummer 69 in der Fischer-Ausgabe. Die Interpretation auch dieses Gedichtes tut sich schwer. Man hat alles Mögliche herangezogen. Ich lese es vielleicht erst einmal. Rietze hoffe, Dietrich. Scheint ein Knabe zu sein. Zu Hofe reite, Dietrich.
Ich kann nicht, Herr.
Was hindert dich?
An einem Ross gebricht's, dahin zu traben.
Ich leih dir eines, beliebt es dir.
Herr, soll ich reiten, gebt es mir.
Noch einen Augenblick, so sollst du's haben. Was willst du lieber, eine goldene Katze oder den wunderlichen Gerhard Atze?
Hilf mir Gott und fräß es Heu, er wär ein seltsam Pferd. Ihm gehen die Augen um wie einem Affen, wie ein Göckelhahn ist er beschaffen. Denselben Atzen gebt mir her, so ist mein Wunsch gewährt.
Nun krümm ein Bein und reit allein, weil Atzen du begehrt. Ich sagte schon, wir tun uns schwer, das zu verstehen. Die goldene Katze, die wir nicht kennen, es muss sich um einen sehr kränkenden Vergleich gehandelt haben. Die Katze ist nach mittelalterlicher Anschauung ein dem Menschen feindseliges Tier. Jedenfalls ist es ein Akt von äußerster Bosheit und schneidender Gemeinheit, wenn man eine Persönlichkeit der Gesellschaft, nennen wir Atze mal so, öffentlich anbietet, weil er, dieser Mann, diese Persönlichkeit ein Reittier sei, geritten werden könnte. Und nun wird der arme Atze noch mit anderen Kreaturen aus der Tierwelt peinlich gleichgesetzt. Sie haben's gehört. Ihm gehen die Augen um als einem Affen. Er ist als ein Guckaldei, Göckelhahn, geschaffen. Denselben Atzen gäbend mir Herr. So bin ich wohl gewährt, sagt der Knappe. Nicht wahr? Den möchte ich reiten. Und dann schickt ihn Walter weg, indem er sagt, geh zu Fuß, krümme dein Bein, nicht wahr? Nu krümmt dein Bein, riet selbe Haar hein. Reite selber allein, sieht du Atzen hast gegehrt, weil du Atze begehrt hast. Und den darf man wohl nicht begehren. Wer sich für Atze entscheidet, mag die Summe dieses Gedichtes sein, wer sich für Atze entscheidet, der, das ist Walters Lehre, der entscheidet sich in falscher Wahl. Wer sich zugunsten dieses bösen Prozessgegners entscheidet, der entscheidet sich falsch und richtet falsch. Und das geht natürlich gegen den Fogget, gegen den Landgrafen als Gerichtsherrn. Ob die Verse nun so zu deuten sind, wie ich sie hier verstanden habe, oder ob sie noch anders zu verstehen wären, so viel ist doch sicher. Walter fühlt sich wieder einmal nicht nach Gebühr gewürdigt, fühlt sich wieder einmal in seiner Ehre gekränkt, und so maßlos sein Zorn auch ist, in der Niedertracht seiner Beleidigung des anderen, er muss tief gelitten haben, sonst wäre diese Maßlosigkeit ja nicht begreiflich. Vers schlechten Leven, diese Verse, Nummer 70 in der Fischer-Ausgabe, sind gedichtet im sogenannten Bogener Ton, einem eigenen Ton, der so betitelt ist, weil in ihm auch Walter sich zu dem Grafen von Katzenellenbogen bekennt. Ich bin dem Bogenäre hold. Wer schlechten Leven, wer schlechten Rissen, wer schlägt den Löwen, wer schlägt den Riesen, wer überwindet den und diesen, das tut jener, der sich selbst bezwinget und seine Glieder alle geborgen bringet aus dem Sturm in steter Tugendport. Erborgte Zucht und Scham vor Gästen hält uns wohl einen Tag zum Besten, doch falscher Schimmer währt nicht fort. Also allgemeiner Lebensrat, allgemeine Lebenserfahrung, so der Vater vielleicht zu seinem Sohn, das tut jener, der sich selbst bezwinget und seine Glieder alle geborgen bringet aus dem Sturm in steter Tugendport. Das tut jener, der sich selber zwinget und alle Sinulit in Hurte bringet, us der Wilde in steter Züchte habe. Und ähnlich Mann Hochgemack, Nummer 71 in der Fischer-Ausgabe. Wer hochgesippt an Freunden arm, also wer hochadlig verwandt ist, aber an Freunden arm, der bettet sich nicht allzu warm. Mehr Frommen bringet Freundschaft ohne Sippe. Sei einer auch entstammt von Königsrippe, was hilft es, wenn er keinem Freund gefiel? Verwandtschaft lässt sich leicht erwerben. Um Freunde muss man lange werben. Verwandter hilft, Freund besser viel. Viel besser, meint Simrock damit. Das heißt also, Mann hochgemag an Freunden krank, das heißt arm an Freunden, das ist ein schwacher Habedank. Bas hilfet Freundschaft, ahne Sippe ohne Verwandtschaft. La einen Sien geboren von Königes Rippe, ern habe Freunde, was hilfet das? Markschaft ist ein Selbwachsen Ehre. Verwandtschaft kommt von selber. So muß man Freunde verdienen, sehre, schmerzhaft sich erobern. Mark hilfelt woll. Freund fähre Bass. Verwandtschaft kann wohl helfen. Freundschaft viel, viel besser. Das sind Bilder und Gedanken aus dem Fundus der Weltliteratur und ihrer Zitierbarkeit. Wahlverwandtschaft geht über Blutsverwandtschaft. Wer zieret nu der Ehrensall? Nummer 72 bei Fischer. die rituelle Klagehaltung der Alten gegenüber den Jungen. Wer zieret nun der Ehrensaal? Der jungen Ritterzucht ist schmal. Die Knechte üben gar nur schnöde Dinge, mit Worten und mit Werken auch. Wer züchtig lebt, der ist ihr Gauch. Nun seht, wie schnell dem Unfug wächst die Schwinge. Vor Zeiten strafte man die Jungen, pochten sie mit Lästerzungen. Nun mehrt es ihre Würdigkeit. Sie prahlen und beschimpfen reine Frauen. Weh ihren Häuten, ihren Haaren, die nicht können froh gebaren, als mit der Frauen Herzeleid. Da mag man Sünde bei der Schande schauen, womit sich mancher selbst verschreit. Das verstehe ich nicht. Mittelhochdeutsch heißt es, da mag man Sünde wie der Schande schaufen, dir manniger uf sich selben leid. Da mag man also bei der Schande die Sünde sehen, die mancher auf sich selber legt. Solchen Verfall der Zucht kennen wir ja alle. Es ist die typische Klage der Altgewordenen gegenüber den Verhaltensformen, den Moden, den Worten, dem Jargon der Jungen. Wir nehmen es hier gelassen hin. Der nächste Spruch ist Ausdruck der Verzweiflung über die Heuchler, Täuscher und Verräter im gesellschaftlichen Betrieb. Gott weiß wohl, Nummer 73 in der Fischer-Ausgabe. Gott weiß wohl, mein Lob, wer ihr mal hoffes täte, vom Hofe würde nie mein Loben treulos weichen, täte man an einem Hofe nur desgleichen und bliebe mit der Tat getreu den Worten und den Zeichen. Mir graust, wenn sich die Lächler lächelnd zu mir kehren, deren Zunge honigt, wenn das Herz vor Galle schwillt. Freundeslachen sei der reinsten treue Bild, lauter wie das Abendrot, des Zeichen sich bewähren. Tu, dass ich lachen kann, sonst lass dein Lachen sein. Wes Mund mich trügen will, des Lachen schafft mir Pein. Ich nehme für zwei falsche Ja, von dem ein wahres Nein. Dass einer lächeln kann und immer lächeln und doch ein Schurke sein. Und nun wunderschön, frühendes Lachen soll sehn ahne Missetat, süße als der Abendrot, der kündet Luther Meere. So soll das Lächeln des Freundes sein.